Taz Lokalrunde.
Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
Mit Erik Peter
und Katharina Schipkowski.
Hallo, moin. Ihr hört die 15. Lokalrunde. Und wir haben heute folgende Themen: Pfefferspray-Einsätze bei der Polizei und der Google Campus in Berlin-Kreuzberg.
Genau. Und vorher eine gute Nachricht für uns. Es gibt nämlich richtig viele gebürtige Hamburger, die in Berlin leben, wie wir seit dieser Woche wissen.
Und du meinst, sie hören alle den Podcast, oder warum?
Gute Nachricht. Potenziell, auf jeden Fall. Ach so. Es sind 22.779 Menschen mit Geburtsort Hamburg, die jetzt in Berlin leben. Das sind 0,6% der Berliner Bevölkerung und der absolute Spitzenplatz. Es gibt keine Stadt auf der Welt, aus der gebürtig mehr Leute kommen, die jetzt in Berlin leben,
krass,
als Hamburg.
Aber was ist mit den ganzen Schwaben? Die kommen halt aus verschiedenen Städten, deshalb.
Genau, oder und da uns Berlin das nicht interessiert, im Zweifel kommen sie auch aus Baden.
Baden, ja, Schwaben.
Genau, die teilen
alles südlich der Elbe, sowieso
Bayern.
Die
teilen sich da irgendwie auf. Also es ist ja doch irgendwie eine ganz schön große Gruppe an Leuten, die sich doch für uns interessieren könnten. Und wahrscheinlich gibt es auch relativ viele Berliner in Hamburg. Wie viele, weißt du nicht zufällig?
Nee, keine Ahnung.
Kannst du ja vielleicht mal so hausaufgabenmäßig rausfinden.
Gibst du jetzt Woche. Hausaufgaben?
Ja, warum denn nicht?
Das ist so eine SPD-Schulsenatorenforderung.
Ja, machen die das in Hamburg?
Ja, haben die gerade gefordert. Was ja ziemlich scheiße ist, weil es halt die Ungleichheit unter den Schülerinnen extrem fördert, ne? Weil Kinder aus gebildeten Haushalten haben natürlich dann bessere Karten, wenn es viele Hausaufgaben gibt.
Ja gut, dann recherchier's halt nicht, wenn es dich überlastet, machst du es wie sonst. Meinung.
Die Recherche wird völlig überschätzt im Journalismus.
Genau, wer recherchiert, hat Angst vor der eigenen Meinung.
Ja. Haben wir noch mehr solche Breaking News?
Nee, ich habe noch ein richtiges Thema, aber du hattest doch noch so kleinere Nachrichten.
Ach so, genau. Hamburg hat es diese Woche zweimal mit Nachrichten in die überregionale Berichterstattung geschafft. Zwei Verkehrsthemen. Das eine ist die Elbvertiefung und das andere ist unser, wir haben jetzt auch unser eigenes Hamburg 21. Das ist auch so ein Bahnhofsprojekt, also der Fernbahnhof Altona soll verlegt werden, 1,8 Kilometer weiter ins Niemandsland, Diebsteich heißt es dort. Und das wurde jetzt von einem Gericht gestoppt per Eil. Also einem Eilentscheid des Deutschen Verkehrsverbands wurde stattgegeben und wird jetzt erstmal gestoppt, weil der die Umladestation für Autos nicht richtig war.
Also auch immer. So euer BER oder euer Stuttgart 21 Pendant.
Genau, Elfi ist ja jetzt, steht ja jetzt schon seit ein paar Jahren und braucht man jetzt ein neues Großprojekt. Das ist das eine und was kommt aber dafür ist die Elbvertiefung. Nach 12 Jahren Planung kommt jetzt die 9. Elbvertiefung. Also werden da jetzt Millionen Tonnen Schlick rausgebaggert, damit die großen Containerschiffe noch ein bisschen voller bepackt und schwerer beladen werden können und da noch ein bisschen mehr Schadstoffe in die Elbe gepumpt werden sollen.
Und die Umweltverbände verhindern das nicht oder versuchen das?
Das war jetzt noch nicht ganz sicher. Die haben schon mehrfach geklagt in der Vergangenheit und auch schon mal Recht bekommen. Da ging es um so eine Pflanze in der Elbe, den Schierlingswasserfenchel, der also da vom Aussterben bedroht war durch die Elbvertiefung. Der wird jetzt aber umgesiedelt.
Ach, zum Glück.
Ja. Viva El Schierlings Wasserfenchel. Also die Umweltverbände, BUND und NABU wussten noch nicht, ob sie jetzt nochmal klagen. Also sie prüfen das. Ich schätze mal, sie gucken, ob sie da nochmal so ein exotisches Pflänzchen da aus dem Elbschlick ausgraben können.
Ja. Kommen wir nach Berlin. Der Google Campus soll diesen Herbst eröffnen in Kreuzberg, im ehemaligen Umspannwerk in der Olauer Straße. Jetzt fragt man sich, Google Campus, was ist das? Ganz profan gesagt, das sind Gemeinschaftsbüros, so Coworking Spaces, ja, unten ein Café und oben irgendwie so Etagen, wo Leute an Schreibtischen nebeneinander werkeln können. Und zwar sollen da rein so Startups und Jungunternehmer, vor allem so internetbasierte Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Und das ist natürlich keine Charity-Veranstaltung von Google, dass sie da so Sachen zur Verfügung stellen, sondern die wollen irgendwie profitversprechende Unternehmen dort anziehen und sie eventuell kaufen oder sich finanziell beteiligen oder auch einzelne Arbeitskräfte abwerben und abschöpfen. Dieser Google Campus ist der insgesamt 7. Standort des Entrepreneur-Programms von Google, wie sie das nennen, weltweit. Also nach London, Warschau, Madrid, Sao Paulo, Seoul und Tel Aviv. Und natürlich gibt es kleingeistige Leute und Lokalpolitiker, die ganz stolz darauf sind, dass das große Google nach Kreuzberg kommt. Und das passt auch wunderbar in eine Entwicklung, die dort forciert wird, nämlich rund um den Görlitzer Park in Kreuzberg ein deutsches Silicon Valley entstehen zu lassen. Und dabei ist Google dann natürlich das Leuchtturmprojekt. Die Hoffnung dahinter ist, na klar, immer mehr Gründer einerseits und dann Kapital anzulocken, in die Stadt zu bringen. Also der Senat will Berlin auch zu einer Hauptstadt der kreativen Tech-Ökonomie machen und als Smart City etablieren und weltweit präsentieren. Jetzt gibt es 40.000 Start-up-Gründungen im Jahr. Und das hört sich natürlich alles ganz toll an, ja. Junge Unternehmen, schlanke Hierarchien, schnelle Aufstiegschancen. Und die Wirklichkeit ist irgendwie auch ganz oft das Gegenteil. Also massenweise prekäre Jobs, ganz besondere Konkurrenzverhältnisse, Selbstausbeutung. Der Großteil dieser Startups verschwindet genauso schnell, wie sie gekommen sind. Ja, jetzt ist Google nicht der erste Player, der da in diesen Kiez nach Kreuzberg geht. Anfang des Jahres hat schon die Factory Berlin einen eigenen Campus aufgemacht und das ist ein Riesenkomplex, 6 Etagen und genau das, ein Treffpunkt so für Startups, aber auch für Konzerne und Investoren und Wissenschaft und alle sollen sich gegenseitig beflügeln und neue Ideen entwickeln.
Klingt furchtbar.
Genau, ist auch furchtbar in seiner Entstehungsgeschichte. Das zeigt nämlich dann auch, wie kompromisslos irgendwie dieser Wirtschaftssektor ist. Sie haben 150 ehemalige Mieter aus diesem Haus innerhalb von nur 3 Monaten verdrängt. Haus gekauft, Kündigung ausgesprochen, alle raus. So, und dann kommt sozusagen diese schicke neue Branche. Jetzt also Google und immerhin reagiert Kreuzberg so, wie man es erwartet, nämlich mit Kritik und Widerstand. Es gibt eine recht unübersichtliche Lage inzwischen, was so die Initiativen betrifft, die dagegen arbeiten. Also da gibt es Fuck off Google, Google Campus verhindern, Counter Campus, No Google Campus. So, die treten sich alle gegenseitig auf die Füße. Es gab Lärmdemos, Kundgebungen, Kiezspaziergänge, Graffitis, Plakatkampagnen. So, das ist sehr offensichtlich in diesem Kiez, dass Google dort überhaupt nicht gewünscht ist. Und das ist auch bei Google schon angekommen. Also dieser Widerstand hat irgendwie Wirkung gezeigt. Also die haben
sich Man kann genötigt. Die Initiativen jetzt nicht mehr googeln.
Das wär eigentlich das Beste, ne? Aber ja. Sie haben sich mit einer eigenen Kampagne an die Öffentlichkeit gewendet und versuchen sich im Kiez als wohltätiger Akteur, als guter Nachbar zu präsentieren. Also besuchen da irgendwie die örtlichen Bäcker und sagen, wir können auch da irgendwie was zusammen machen, so digital, ganz toll. Und haben auch den Initiativen selbst irgendwie Briefe geschrieben und Gesprächsangebote gemacht. Gut, aber das ändert gar nichts an der Kritik, die es an Google, an dieser Ansiedlung dieses Campuses dort gibt. Denn die größte Sorge ist, dass das die Gentrifizierung in Kreuzberg noch einmal extrem befördern wird. Also das ist ja jetzt schon ein Kiez, in dem die Mieten in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt so explodiert sind, wie eigentlich nirgendwo sonst in Deutschland. Und mit einem Google Campus wird es also einen weiteren zusätzlichen Bedarf an Wohn- und Geschäftsräumen geben, die dann den Druck auf den Mietmarkt noch deutlich erhöhen werden. Also es sind nicht nur die Leute, die dann dort arbeiten, die im Google Campus irgendwie selbst beschäftigt sind.
Die wollt ihr da auch nicht haben, ne? In dem Viertel, die Werber und so.
Ja, die will man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Vielleicht will man auch mal sein Latte Macchiato ohne den Tech-Hipster trinken.
Ja, vielleicht sein Soja-Crunchy-Karamell-Topping-Latte-Macchiato mit Matcha-Pulver.
Genau, den will man halt in seiner...
Schön mit seinen Arbeiterfreunden trinken.
So ist es. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Start-ups sich vermutlich in der Nähe des Campuses ansiedeln werden oder da draus entstehen. Also das ist in anderen Campi, sagt man, ne, ist das so, wenn die dann eine bestimmte Größe erreicht haben mit 4-5 Mitarbeitern, dann suchen die sich eigene Räumlichkeiten und bleiben aber in der Nähe und verdrängen dann wohl die letzten Gewerbe, die noch irgendwie dort für die Nachbarschaft von Wert sind. Das heißt, das wird so die Endstufe der Gentrifizierung, das ist, was dort befürchtet wird. Und es gibt durchaus Beispiele dafür. Also wenn man nach San Francisco guckt, in Silicon Valley, wo Google sitzt und viele andere dieser großen Größen der Tech-Branche, da können sich selbst gut angestellte Arbeiter von Google mit 6-stelligem Jahresgehalt mitunter die Mieten in San Francisco nicht mehr leisten. Es hat auch ganz skurrile Züge, so besonders um Bushaltestellen, wo nur Busse von Google für Google-Mitarbeiter halten, die sie dann ins Unternehmen fahren. Da ringsherum gibt es die höchsten Mietpreisexplosionen und dann stehen dann irgendwelche anderen armen Leute an dieser Bushaltestelle. Der öffentliche Bus kommt nicht, aber der Google-Bus kommt vorbei und bringt seine Hipster irgendwie zur Arbeit. Auch in London haben sich nach der Eröffnung des Google Campus 2012 dort die Mietpreise innerhalb von nur 2,5 Jahren verdoppelt. So, das ist das eine. Aber es gibt auch in diesen vielen Initiativen eine weitergehende Kritik an Google, ja, an Google als Überwachungsapparat, der jetzt diesen Bezirk infiltriert. Und so ein bisschen das Schlagwort ist, Google ist eben kein guter Nachbar, sondern Google ist ein treibender Akteur einer kapitalistischen Digitalisierung. Und es wird eigentlich kritisiert, das ganze Geschäftsmodell dieses Konzerns. Das heißt, Google verdient ja das meiste Geld damit, personalisierte Werbung auszuspielen. Und dafür braucht es natürlich massenhaft Daten, die dieser Konzern sammelt. Und das ist das ökonomische Potenzial von Google. Und Google ist dabei, sich so ziemlich alle gesellschaftlichen Bereiche einzuverleiben. Also mit künstlicher Intelligenz vermeintliche Lösungen für Bereiche von Stadtentwicklung über Genetik bis sonst was zu schaffen. Und ja, das ist, man würde sagen, es ist die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche, für die dieser Konzern steht. Wirklich von der Freizeit bis zu den sozialen Beziehungen. Und das ist auch genau das, was sie versuchen, also die ganze Gesellschaft irgendwie nach so Prinzipien eines smarten digitalen Unternehmens zu strukturieren. Wohin das einmal führen wird, kann man sehen, gerade in Toronto. Den Plänen nach will dort der Google-Mutterkonzern Alphabet einen ganzen smarten Stadtteil errichten, also mit unterirdisch betriebenen Transport- und Müllrobotern, selbstfahrenden Autos, und das wird für die Bewohner eigentlich nicht möglich sein, dieser Datensammelwut, die dafür notwendig ist, irgendwie zu entgehen.
Und das droht euch jetzt also auch in Kreuzberg?
Ja, Kreuzberg weiß sich ja zu wehren, und noch hat Google dort nicht eröffnet, und der Widerstand wird sich ja noch einmal zunehmen. Diesen Herbst, am Samstag, den 1.9., gibt es die nächste Demo auf jeden Fall. Google Campus und Co. verhindern, beginnt um 14 Uhr am Oranienplatz, endet am geplanten Google Campus.
Alles klar.
So, kommen wir nach Hamburg.
Genau, ich habe mich in der vergangenen Woche viel mit Pfefferspray beschäftigt, denn es sind zwei Menschen in Norddeutschland nach Pfefferspray-Einsätzen gestorben. Entschuldigung, durch kann man natürlich nicht sagen, weil Pfefferspray an sich ist ja nicht tödlich. Aber es gibt natürlich mehrere Faktoren, die eventuell dann in ihrer Summe zum Tod führen können, was wahrscheinlich auch passiert ist. Also man weiß auf jeden Fall, dass für Asthmatikerinnen, Allergikerinnen oder Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, vielleicht wenn sie unter Psychopharmaka stehen noch eher oder unter Drogen auch, das tödlich sein kann.
Aber das sieht man nicht unbedingt.
Das sieht man den Leuten natürlich nicht an, was sie alles so intus haben, aber der eine der beiden Verstorbenen ist in einer Psychiatrie von der Polizei mit Pfefferspray zu Boden gebracht und daraufhin gestorben.
Okay, das wäre mindestens ein guter Hinweis.
Genau, also kann man, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass jemand unter Psychopharmaka steht. Was überhaupt passiert ist, also es war ein 57-jähriger Mann, der sollte in der Psychiatrie dem Richter vorgeführt werden, der darüber entscheiden sollte, ob der Mann dort noch länger bleiben soll. Also man kann jemanden ja nicht einfach so gegen seinen Willen in der Psychiatrie festhalten. Er hat sich dagegen gewehrt, diesem Richter vorgeführt zu werden, hat sich in einem Zimmer verbarrikadiert und da irgendwie randaliert, hat auch Fußlatten aus den Böden gerissen und sich damit sozusagen bewaffnet. Die Polizei hatte hinterher fälschlicherweise behauptet in der Pressemitteilung, er hätte sich mit angespitzten Holzstäben bewaffnet, hat das dann hinterher auf Kritik des Klinikbetreibers.
Es waren nur diese Leisten.
Genau. Ja. Jedenfalls hat das Pflegepersonal, also die Polizei, zur Hilfe gerufen, die dann ins Zimmer reingegangen sind und ihn mit Pfefferspray eingenebelt und zu Boden gebracht haben. Da hat er dann noch eine Beruhigungsspritze von den Pflegerinnen und Pflegern bekommen. Die Polizei hat ihn am Boden fixiert und dann hatte er einen Herzstillstand.
Tragisch.
Ja. Der andere Fall, das war in Langenhagen bei Hannover, ein paar Tage vorher, da hat jemand auf der Straße randaliert, hat, so sagt es die Polizei, Autos mit Eisenstangen irgendwie, also auf die Autos eingekloppt. Ja, dann kam die Polizei, hat ihn auch mit Pfefferspray zu Boden gebracht, wo dann auch sein Herz stehen geblieben ist. Ja, was halt bekannt ist, wie gesagt, ist, dass Leute in psychischen Ausnahmesituationen, da steht der Körper ja also extrem unter Stress, zum Beispiel wenn man eine Psychose hat oder Panikattacken oder eben unter Drogen steht, also zum Beispiel Amphetamine, Koks oder so, belasten natürlich das Herz-Kreislauf-System. Und wenn dann so ein krasses Reizgas kommt, wie eben Pfefferspray, dann kann das halt zu viel sein für den Kreislauf.
Wenn ich jetzt zynisch wäre und wenn diese beiden Leute nicht gestorben wären, könnte man auch sagen, noch Glück gehabt, dass die Polizei nicht auf sie geschossen hat. Denn es sterben etwa im Schnitt so 12 Menschen im Jahr, also monatlich einer in Deutschland durch Polizeischüsse. Und die Mehrheit davon befindet sich auch in psychischen Extremsituationen. Ich habe das mal in einer größeren Recherche im letzten Jahr zusammengetragen, alle Toten durch Polizeischüsse seit 1990. Das sind so um die 270. Kann man sich noch angucken unter taz.de/Polizeischüsse.
Gutes Projekt. Wenn man sich jetzt fragt, warum ist das eigentlich so, dass die Polizei nicht mit Leuten in psychischen Ausnahmesituationen umgehen kann, ne? Ob die das irgendwie in der Ausbildung nicht gelernt haben. Ich habe die letzte Woche mit einem Kriminologen darüber gesprochen, mit Thomas Feltes, und der hatte gesagt, die Ausbildung ist eigentlich gar nicht das Problem. Also da lernt man das schon, aber die liegt dann ja mitunter vielleicht 25 Jahre zurück, wenn es dann zu so einer Situation kommt. Und das sind ja auch häufig emotionale Situationen für die Polizisten, und dann entsteht halt so eine gewisse Gruppendynamik, wenn es schlecht läuft. Und die Polizisten wollen einfach schnell die Situation unter Kontrolle bringen und reagieren dann nur noch emotional. Also das Rationale, was sie in der Ausbildung gelernt haben, was sie jetzt eigentlich deeskalierend machen müssten, ist dann in so einem Moment gar nicht mehr abrufbar und man handelt dann eher panisch. Jo, damit wären wir wieder beim Pfeffer, beziehungsweise Pfeffer ist eigentlich der falsche Ausdruck für Pfefferspray. Also eigentlich kommt die Schärfe eher vom Chili. Also der Wirkstoff heißt Capsaicin. Und den misst die Scoville-Skala, also die ist dafür da, um Schärfegrade zu messen. Ursprünglich die Schärfe von Paprika, dafür wurde sie erfunden. Ein Jalapeno, ne, also so ein kleines grünes scharfes Ding so auf der Pizza und
ja,
so.
Ja, schon mal gesehen.
Hat 5000 Scoville-Einheiten. Ein Habanero, also so ein mini kleines richtig scharfes Chili, hat 350.000 Scoville-Einheiten. Dann das Pfefferspray, was man so im Handel kaufen kann, bei DM und Butni und wie Drogerien in Berlin heißen, weiß ich nicht so genau.
Ja, auch.
DM.
Hat Piep!
Werbung. 5 Euro Pfefferspray bei DM. Ein normales Pfefferspray hat dort also 2 Millionen Einheiten und Polizei-Pfefferspray hat 5,3 Millionen Einheiten. Das ist also tausendmal so scharf wie ein Jalapeno. Es gibt über die Zusammenwirkung von Pfefferspray und Psychopharmaka es gibt einen Tierversuch über Koks. Also das Problem ist, man darf das eigentlich nicht an Tieren testen, jedenfalls nicht in Deutschland, weil es eine Biowaffe ist. Also die Genfer Kriegswaffenkonvention stuft Pfefferspray als Biowaffe ein und verbietet es. Aber in den USA gibt es einen Tierversuch an Mäusen, die Koks und Pfefferspray bekommen haben. Und die sind alle verreckt, während die Mäuse, die das getrennt bekommen haben, länger überlebt haben. In Deutschland gibt es keine Studien darüber, wie viele Leute darüber gestorben sind. Also es gibt aber eine Spiegel-Recherche, die für 2009 3 Todesfälle von nach Pfefferspray einsetzen zusammengetragen hat. Von denen standen 2 unter Drogen und der 3. hatte auch ein Beruhigungsmittel bekommen. Und naja, nun sind eben noch diese 2 norddeutschen Fälle dazu gekommen. In den USA gibt es auch diverse Todesfälle, vor allem im Knast sind Leute gestorben nach Pfefferspray. Da stehen die Leute ja bekanntermaßen auch häufig unter Drogen. Und naja, mal sehen. Ich denke nicht, dass sich da jetzt in Deutschland viel an der Polizeipolitik der Bewaffnung ändert.
Wie haben sich die Innenbehörden denn dazu verhalten?
Es gibt jetzt in Hannover polizeiinterne Ermittlungen, allerdings mit der Ansage, dass sie eigentlich keinen Anlass für ein polizeiliches Fehlverhalten sehen, aber trotzdem ermitteln wollen, um dem Eindruck vorzubeugen, die Polizei wolle da was unter den Teppich kehren. In Hamburg nicht, nö. Also der Sprecher der Innenbehörde hat gesagt, nö, müssen wir erstmal abwarten, ob da sich irgendein Anlass für Ermittlungen ergibt, jetzt aus den normalen Todesermittlungen des LKAs. Das Problem ist ja, dass Pfefferspray bei der Polizei immer noch so als milderes Mittel gilt im Vergleich zur Schusswaffe. Ne?
Und dann kommen wieder diejenigen, die sagen, wir wollen den Taser, also diese Elektroschockpistolen, die dann wiederum das mildere Mittel zur Pistole, aber stärker als das Pfefferspray sind. Also
da
sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ja. Also was einem bleibt, ist nur, sich selber zu schützen. Wobei, geht ja nicht, ist verboten. Also gegen Pfefferspray darf man sich ja nicht schützen. Auf Demos, Taucherbrillen, Schals vor dem Gesicht und sonstiges gilt ja als Vermummung. Also, genau.
Genau, das ist aber ein gutes Stichwort für einen Terminhinweis, den ich noch geben will an alle diejenigen, die nicht zum Google Campus demonstrieren, nach Kreuzberg gehen wollen. Am selben Tag, nämlich am Samstag, 1.9., gibt es eine große AfD-Veranstaltung in Neuenhagen, das ist direkt bei Berlin, im Bürgerhaus. Da werden 500 Leute erwartet und das ganze rechte AfD-Spektrum kommt da zusammen. Also da kommt André Poggenburg, der Fraktions- und Parteichef aus Sachsen-Anhalt, und Jürgen Elsässer, der hier schon mal Thema war, Chefredakteur vom Kompakt-Magazin.
Oha.
Die alle werden dort erwartet, und die örtlichen geilen Leute auf dem Dorf sagen, wir lassen das nicht einfach so geschehen, sondern die demonstrieren mindestens dagegen. Und 9.30 Uhr am Bahnhof in Neuenhagen geht's da los.
Geil, Termine, Termine. Okay, dann lassen wir euch erstmal in Ruhe und ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin lest uns.
Oder folgt mir bei Twitter, dass ich nicht ewig hinter dir? Katharina zurückhängen muss.
Was? Das war nicht abgesprochen. Folgt mir bei Twitter.
Auf gar keinen Fall. Entfolgt
folgt dir. Folgt uns beiden. Okay.
Bis nächste dann. Woche.
Ciao.
Tschüss.
Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. taz.de/zahlig